So, meine Lieben, das wichtige Thema für heute, das Gott mir aufs Herz gelegt hat, heißt: Herrsche inmitten deiner Feinde. Das steht im Psalm 110, 2. Hier heißt es: Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Damit ist die Herrschaft von Jeschua gemeint. Und das Thema ist deshalb so wichtig, weil es uns etwas angeht. Gott will und der Herr, unser Herr Jeschua will, dass wir auch herrschen. Aber hier geht es um eine Herrschaft, die sich auf den Feind Gottes bezieht. Nicht in erster Linie auf eine Herrschaft, wie sie Menschen gerne haben, wo einfach ein Tyrann über Völker herrscht, wie es Hitler getan hat, wie es Nero getan hat, wie es Stalin getan hat und so weiter. Nun, das Wort herrschen auf Hebräisch heißt Kabasch. Kabasch wiederum heißt sich untertan machen, sich unterordnen. Zum Beispiel in Bezug auf 1. Mose 1, 28. Macht euch die Erde untertan. Nun, für uns bedeutet es im geistlichen Kampf, in dem wir stehen, mache dir deine Feinde untertan. Ich hatte ja anfangs, wo ich dieses Thema bekam, hatte ich etwas in mir Zweifel. Ich habe gesagt: Herr, über dieses Thema wurde sehr viel gepredigt in der Vergangenheit, vor allen Dingen in bestimmten Denominationen, bestimmten Kreisen, wo einfach diese Herrschaft verunglimpft wird, missbraucht wird, weil das gibt es ja auch. Und darum hat der Herr mir gesagt: Nimm das Wort und erklär es anhand des Wortes. Wer ist unser Feind? Nun, in erster Linie gibt es auch etwas, wo wir bei uns anfangen müssen. Und hier sehen wir, dass unser eigenes Fleisch ein Feind sein kann. Das heißt, Gott will, dass wir über dem Fleisch herrschen. Wenn wir nach unserem Fleisch leben, wird es uns zum Verhängnis. Das steht nämlich schon in Römer 8, 7, weil nämlich das Trachten des Fleisches, und das ist schon eine ganz starke Aussage, Feindschaft gegen Gott ist, hört gut zu, das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Gehen wir dann zu den Werken des Fleisches hin. Deshalb muss unser Fleisch unter die Herrschaft des Heiligen Geistes kommen, unter der Herrschaft von unseren von Gottes Geist erleuchteten Menschengeist. Also mache dir dein Fleisch untertan. Und wir werden dann Beispiele nehmen aus dem Alten Testament. Wir sehen, dass es da ganz große Kämpfe gab und noch gibt, auch gerade für uns bis in die Endzeit hinein, bis zum Auftreten des Antichrist. Paulus fordert oder ruft uns auf: Bleibe unter der Herrschaft des Geistes. Und das ist sehr, sehr wichtig. Dazu brauchen wir die Hilfe vom Herrn. Galater 5,16 sagt hier: Ich sage aber, wandelt im Geist. Wenn der Heilige Geist unser Leben bestimmt, so werdet ihr die Lust des Fleisches, nämlich der alten menschlichen Natur, nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet oder widerstrebt gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter der Herrschaft des Gesetzes. Und ab Vers 19 heißt es: Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind, und die sind da aufgeführt, und das fängt an mit Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage, also alles, was unserer alten, verdorbenen Natur angehört. Und Paulus schreibt, und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich euch schon zuvor gesagt habe, dass diejenigen, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Bitte, das sind Aussagen Paulus aus dem Neuen Testament. Und wenn wir sehen, was in den letzten Jahren oder dieses Jahr allein von der EKD, in der Evangelischen Kirche Deutschlands, von reformierten Kirchen in der Schweiz kreiert wurde, Toleranz und Akzeptanz der Homosexualität, homosexuelle, lesbische Priester, das alles soll die Kirche Gottes sein. Und wir sehen, dass hier am Anfang steht, die Werke des Fleisches, Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, also Pornografie, Zügellosigkeit. Wenn das in die Kirche hineinkommt, dann sehen wir, dass das nicht mehr die Kirche Gottes darstellt, die er haben will. Und er sagt, die kommen nicht hinein, die werden nicht das Reich Gottes erben. Wir sehen, Reich Gottes heißt auch Herrschaftsbereich Gottes. Weil wer sowas tut, ist unter dem Herrschaftsbereich Satans. Dann lesen wir weiter. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, und das jetzt kommt dieser folgende Satz, der sehr, sehr wichtig ist. Die haben das Fleisch gekreuzigt. Also Paulus fordert uns auf, und er ist übrigens der einzige Apostel, der das gepredigt hat. Kreuzige dein Fleisch samt den Leidenschaften und den unreinen Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln, also heißt vom Geist bestimmen. Nun, Fakt ist eins, das müssen wir einfach erkennen durch unsere geistliche Neugeburt. Sind wir ja von oben, das heißt in himmlischen Zion geboren. Und demnach sind wir nicht Bürger dieser Welt, die unter der Herrschaft Satans ist. Kolosser 1,13 sagt es so, er hat uns errettet, und da kommen wir jetzt wieder zu diesen Bereichen, Herrschaftsbereichen. Er hat uns errettet, nämlich Jeshua, aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, versetzt in den Herrschaftsbereich Gottes, wo Licht ist, keine Finsternis. Das müssen wir ganz klar, da müssen wir eine ganz klare Trennung machen. Ich gehöre durch meine Wiedergeburt zum Herrschaftsbereich Gottes, in dem Licht ist. Herrschaftsbereich seines Sohnes der Liebe. Jakobus, der Bruder des Herrn, sagt in Jakobus 4,4, und er schreibt hier an Kinder Gottes, die nämlich diesen Herrschaftsbereich des Lichts am Verlassen sind. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr denn nicht, dass die Freundschaft mit dieser Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt, also der Herrschaftsbereich des Feindes sein will, der macht sich damit zum Feind Gottes. Das ist eine ganz starke Aussage. Also hier gibt es Trennung, das Schwert, Hebräer 4,12, es scheidet. Wir müssen also umdenken. Ich gehöre zum Reich Gottes. Ich bin von oben geboren, bin nicht Teil mehr dieser Welt, bin ein Fremdling dieser Welt. In Römer 5,21 schreibt Paulus, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht. Also, die Gnade soll jetzt herrschen. Vorher waren wir unter der Herrschaft der Sünde. So auch die Gnade herrscht durch die Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das heißt, konkret, herrsche über die Sünde. Herrsche inmitten deiner Feinde. Und es fängt bei uns an, bei unserem Fleisch. Herrsche über die Sünde. Römer 6,11. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht, also untertan seid, kabasch, hebräisch. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den geistig Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Und jetzt kommt dieser schöne Satz: Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, weil ihr nicht unter Gesetz, sondern unter der Gnade seid, unter dem Gesetz der Gnade. Das macht eben die Herrschaft Christi. Das herrschaftliche Reich Christi ist ein Reich der Gnade. Er rettet aus Gnade, nicht aus Werken, nicht von euch. Nun, wir wollen jetzt zu einem Beispiel kommen, was geschieht, wenn Sünde Gottes Volk beherrscht, am Beispiel Israel. Also wenn Sünde Gottes Volk beherrscht, ist Gottes Schutz und Herrlichkeit dahin. Das geht, es ist wirklich eine sehr, sehr klare Angelegenheit. Und zwar, ich lese hier aus 1. Samuel 4,1. Und das Wort Samuels, des Propheten, erging an ganz Israel. Und Israel zog aus in den Kampf den Philistern entgegen und lagerte sich bei Eben-Ezer. Die Philister aber hatten sich bei Afek gelagert, und die Philister stellten sich in Schlachtordnung auf gegen Israel. Als aber der Kampf sich ausbreitete, wurde Israel von den Philistern geschlagen, und sie erschlugen aus den Schlachtreihen im Feld etwa 4000 Mann. Und als das Volk ins Lager zurückkam, da sprachen die Ältesten von Israel: Warum hat uns der Herr heut vor den Philistern geschlagen? Lasst uns die Bundeslade des Herrn von Silo zu uns herholen. So wird er in unsere Mitte kommen und uns aus der Hand unserer Feinde retten. Und das Volk sandte nach Silo und ließ die Bundeslade des Herrn, der Heerscharen, der über den Cherubim thront, von dort holen. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Binehas, waren dort bei der Bundeslade. Wir werden dann noch über die beiden Söhne Elis, Hophni und Binehas, wir werden dann noch dazu kommen. Und es geschah, als die Bundeslade des Herrn in das Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit großem Jauchzen, sodass die Erde erbebte. Als aber die Philister den Schall dieses Jauchzens hörten, sprachen sie: Was bedeutet der Schall eines so großen Jauchzens im Lager der Hebräer? Und sie erfuhren, dass die Lade des Herrn in das Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister, denn sie sprachen: Gott ist in das Lager gekommen. Und sie sprachen: Wehe uns, denn so etwas ist bisher noch nie geschehen. Wehe uns! Wer wird uns von der Hand dieser mächtigen Götter erretten? Denn das sind die Götter, welche die Ägypter in der Wüste mit allerlei Plagen schlugen. Sie hatten also schon davon gehört. Es hat man erzählt von all den Zeiten, wie Israel ausgezogen war von Ägypten. Und die ägyptischen Heere wurden von den Wassern erdrängt. Und all die Zeichen und Wunder, die Israel erlebt hat, sie hatten eine Furcht. Furcht fiel über die Feinde Israels. Und darum hatten sie das in Erinnerung. Und sie sprachen: Wehe uns, denn so etwas ist bisher noch nie geschehen. Wehe uns. So seid nun tapfer und erweist euch als Männer, ihr Philister, damit ihr den Hebräern nicht dienen müsst, so wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Nun, dann lesen wir weiter. Da kämpften die Philister und Israel wurde geschlagen. So unglaublich, wenn wir das jetzt lesen. Vorher heißt es, Israel jauchzte, als die Lade Gottes in die Mitte kam. Gott will uns in dieser Botschaft etwas sagen. Er wohnt nicht in Kirchen, aus Stein gemacht, mit goldenen Monstranzen, mit vergoldeten Heiligen, vergoldeten Engeln, Jesusfiguren, Weihrauch. Und wenn es der Petersdom in Rom ist, Gott wohnt nicht in Gebäuden aus Stein gemacht. Und da können wir sehen, dass hier Gott uns etwas sagen will. Wenn wir meinen, Gott ist hier, Gott ist in das Lager gekommen. Gott ist Geist und er will, dass wir im Geist und in Wahrheit anbeten und ihm dienen. Nun, Fakt war, so wurde Israel geschlagen, die Niederlage war sehr groß, 30.000 Mann fielen und die Lade Gottes wurde weggenommen. Wo war Gott? Er war nicht mehr in der Lade. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas, kamen um. Da lief ein Benjamiter aus den Schlachtreihen weg und kam am selben Tag nach Silo. Seine Kleider waren zerrissen, Erde war auf sein Haupt gestreut. Und als er hineinkam, siehe, da saß Eli, der Hohenpriester, auf dem Stuhl an der Seite des Weges und er hielt Ausschau, denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Als nun der Mann in die Stadt kam und Bericht brachte, da schrie die ganze Stadt auf. Und als Eli das laute Geschrei hörte, fragte er, was ist das für ein Lärm? Da kam jener Mann schnell, berichtete es Eli. Eli aber war schon 98 Jahre alt, seine Augen waren starr, so dass er nicht mehr sehen konnte. Nun, da kam der Bote und berichtete ihm, was da geschehen war. Und er sagte, Israel ist vor den Philistern geflohen und das Volk hat eine große Niederlage erlitten und auch deine beiden Söhne, Hophni und Phinehas, sind tot. Und die Lade Gottes ist weggenommen. Als er aber die Lade Gottes erwähnte, da fiel Eli rückwärts vom Stuhl neben dem Tor, brach sich das Genick und starb. Denn er war alt und ein schwerer Mann. Er hatte 40 Jahre Israel gerichtet. Aber seine Schwiegertochter, die Frau des Phinehas, stand vor der Geburt. Als sie nun das Geschrei hörte, dass die Lade Gottes weggenommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot seien, da sank sie nieder und gebar. Denn es überfielen sie ihre Wehen. Und als sie im Sterben lag, sprachen die Frauen, die neben ihr standen, fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete nichts und beachtete es nicht. Und sie nannte den Knaben Ichabod und sprach, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes weggenommen war und wegen ihrer Schwiegervaters und ihres Mannes. Und sie sprach wiederum, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Gott will uns hier in dieser Botschaft etwas sagen. Dass es nicht reicht, dass wir in irgendeine Kirche gehen und Gott anbeten, loben und preisen, wenn wir Dinge tun, die dem Satan Raum geben, wenn wir aus dem Herrschaftsbereich Gottes herausgehen und hineingehen in den Herrschaftsbereich Satan, und dann werden wir von Mächten und Dämonen der Finsternis überwältigt. Nun, ich habe vorhin gesagt, lass uns mal die beiden Söhne Elis anschauen. Die Gottlosigkeit der Söhne Elis, die ja Priester waren. Und ich kann das sehr gut auf das, was wir heute erleben in den Kirchen, überall, was sich Kirche nennt, kann man das hineinbeziehen und wir werden das erkennen. Die Gottlosigkeit der Söhne Elis, sie dienten ja als Priester im Haus Gottes. Da heißt es in der Schrift, Eli aber war sehr alt und er hörte alles, was seine Söhne an ganz Israel taten. Und dass sie bei den Frauen lagen, also sie lebten in Hurerei, Unzucht, Ausschweifung, Pornografie, die vor dem Eingang der Stiftshütte den Dienst verrichteten. Also ein Geist der Hurerei hatte diese beiden Männer, die in Silo am Haus Gottes bei der Bundeslade dienten. Das ist unglaublich. 1. Samuel 12,12. Als aber die Söhne Elis waren Söhne Belials, ruchlose Söhne. Sie waren nicht wiedergeboren, sie kannten den Herrn nicht. Sie lebten nicht in einer lebendigen Beziehung mit Gott. Und die Priester verfuhren so mit dem Volk. Wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, so kam der Diener des Priesters, während das Fleisch kochte, und er hatte eine Gabel mit drei Zinken in der Hand. Er nahm also aus dem Topf oder Kessel Fleisch heraus. Alles, was als Opferfleisch deklariert war, beanspruchten diese Priester für sich. So machten sie es bei allen Israeliten, die dorthin nach Silo kamen, um zu opfern. Ebenso kam der Diener des Priesters, ehe man das Fett in Rauch aufgehen ließ, und sprach zu dem, der opferte: Gebt das Fleisch her, damit man es für den Priester braten kann. Denn er will nicht gekochtes, sondern rohes von dir nehmen. Wenn der Betreffende dann zu ihm sagte: Man soll doch bitteschön zuerst das Fett in Rauch aufgehen lassen, dann nimm, was dein Herz begehrt. So sprach er zu ihm: Nein, du sollst es mir jetzt geben, wenn nicht, so werde ich es mir mit Gewalt nehmen. Und dann steht hier im Vers 17: So war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute verachteten die Opfergabe des Herrn. Nun, wenn wir Gott verachten, kann es passieren, wenn wir da drin bleiben, in Rebellion gegen Gott, dass er uns verachtet. Darum ist es sehr wichtig, dass wir da aufpassen. Und ich möchte jetzt hier etwas sagen zu diesem Punkt, zu diesen Priestern. Wenn wir das auf heute nehmen, wir haben gelesen, dass das ein Ichabod-Geist ist. Nun, da möchte ich eins hinzufügen: Geister können nicht sterben. Das sagt uns die Schrift ganz deutlich. Geister sterben nicht. Und wenn wir heute das anschauen, was in der EKD, was in den Kirchen heute überall geschieht und beschlossen wurde von den Leitern der EKD, dann sehen wir, dass das auch hier zutrifft. Hesekiel 22, 26 sagt, also der Herr spricht da durch den Propheten Hesekiel: Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen, was mir heilig ist. Sie machen zwischen heilig und unheilig keinen Unterschied und lehren nicht, was rein und unrein ist. Die Wahrheit? Ein Ichabod-Geist der Hurerei hat die Großkirchen heute erfasst und ihre Leiter können nicht mehr unterscheiden zwischen heilig und unheilig. PfarrerInnen sind durch ihre Wollust gegeneinander in Brand und nennen gut, was in Gottes Augen ein Gräuel ist. Die praktizierende Sünde der Homosexualität und des Lesbentums hat um sich ergriffen. Man schreit nach Toleranz in den Kirchen und hat es beschlossen. Man hat Beschlüsse gefasst, die gottlos sind. Und da soll sich Gott in der Mitte der Kirche erweisen. Und da singt man Loblieder und preist Gott mit Instrumenten, mit großen Chören und alles und glaubt, dass Gott in unserer Mitte ist. Aber Gott ist ein heiliger Gott. In der Bibel steht, er ändert sich nicht. Er ist dasselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wenn Gott nicht mit Israel gegen die Philister gegangen ist, sehr wohl, sie hatten die Bundeslade mitgenommen. Aber die Bundeslade war entweiht. Sie war entweiht. Und da sehen wir den großen Irrtum, von den Israeliten, die glaubten, Gott wäre bei ihnen. Und nun, wenn wir das sehen, in Jesaja 9,15 heißt es über die praktizierende Sünde der Homosexualität und des Lesbentums, denn die Leider dieses Volks sind Verführer und die sich leiten lassen, sind verloren. Wir sehen also, dass auch da, Herr, dass es dazu einen, ja, zu einer Schlacht, wenn wir das heute als geistliche Schlacht sehen, wenn die Kirche kämpft, so steht sie jetzt schon auf verlorenen Posten, wenn sie nicht ablässt von diesem Ichabod-Geist. Jetzt möchte ich noch etwas einfügen von der Bundeslade. Wenn wir heute in die UNO hineinnehmen, UNO heißt eins, also Welteinheit, da gibt es ein Signet einmal von der UNO, da ist das Zeichen von der UNO und da steht darauf UN, we believe, das heißt UNO, wir glauben an dich. Und dann wurde damals auf den UN-Gipfel in Johannesburg im September 2002 auch eine Bundeslade vorgestellt. Und viele von euch wissen das nicht. Und das sagen sie auch nicht. Auch die UNO hat eine Bundeslade. Die heißt hier Ark, auf Englisch Ark of Hope. Und sie enthält 16 Gebote, die Gebote der Erdcharta. Und diese Bundeslade wurde aus den Planken einer Platane aus Deutschland handgefertigt. Damals sagte die UN-Organisatorin Gwendolyn Hull-Smith nach einer UN-Tagung in der Kirche Martin Luthers zu Wittenberg, und das gab den Anstoß. Sie sagte folgenden Satz: Wir brauchen eine moderne Reformation, nichts weniger. Die Erdcharta repräsentiert die 76 Thesen für 2002 und liegt in dieser Bundeslade. Und hier gibt es einen Auszug davon. Um eine nachhaltige globale Gemeinschaft aufzubauen, müssen die Nationen der Welt ihre Bindung, sprich Bündnis, mit der UNO erneuern, nicht mit Gott, mit der UNO, ihre Verpflichtungen aufgrund bestehender internationaler Übereinkommen erfüllen und die Umsetzung der Erdcharta-Grundsätzen zu einem internationalen, rechtlich verbindlichen Instrument für Umwelt und Entwicklung annehmen. Nun, die biblische Bundeslade enthielt die zwei Tafeln mit den 10 Geboten. Die UNO-Bundeslade enthält die Erdcharta, Magie und Gebete. Darin sind magische Schutzgegenstände und Symbole, Bilder von Fabelwesen, Einhorn und Schildkröte-Symbole, die Schlange und so weiter darin. Und damals machte sogar die Ark of Hope, die Bundeslade, eine Städtetournee durch die USA. Wurde überall vorgestellt. Nun, welcher Gott schwebt über den Deckel der Bundeslade der UNO? Im 2. Mose 25, 17 bis 19 befahl Gott, die Deckplatte der Bundeslade aus reinem Gold herzustellen, wobei an beiden Enden zwei goldene Cherubim darüber stehen sollten. Und dann heißt es, und von dort werde ich mich dir zu erkennen geben und von der Deckplatte herab alles zu dir reden, was ich dir für die Söhne Israels auftragen werde. 2. Mose 25, 22. Nun, Satan ist ja ein Affe Gottes. Er äfft Gott nach. So hat er auch diese Bundeslade, die Ark of Hope, herstellen lassen für die UNO. Und die Deckplatte, der Ark of Hope, verkörpert das Element Geist. Die Symbole aller Weltreligionen um das Bild stellen Einheit in Vielfalt dar. Und da denkt jetzt bitte an die Ökumene. Die Ziele der Ökumene ist genau dasselbe. Auch Rom kämpft darum. Das hat schon der vorige Papst dargestellt seinen Versammlungen in Assisi, wo alle Religionsführer der Welt sich versammelten, wo er Freundschaft schloss mit Dalai Lama und aufforderte, alles, was gut ist, zu nehmen. Sie dienen ja alle einen und denselben Gott. Und hier in der Deckplatte, da sind eben viele Geister, die sich der UNO offenbaren. Gott sagt uns doch in seinem ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Nun, wir sehen, was sich hier abspielt. Wir haben hier diese beiden Beispiele und gehen wir jetzt weiter. Für wahre Kinder Gottes ist es überlebenswichtig, dass wir im Herrschaftsbereich Gottes, also unter der Herrschaft Jesu Christi, bleiben und leben. Es gibt noch ein Beispiel, nämlich die gefallenen Engel der Vorzeit, als warnendes Vorbild. Das steht in Judas 3, Judas war der Bruder vom Herrn. Er fordert uns auf, er sagt, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft. Also Kampf, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Wir sind also aufgerufen zu kämpfen. Darum brauchen wir die geistliche Waffenrüstung. Es ist nicht unser Zusammengeschuster der Waffenrüstung, sondern Gottes Waffenrüstung. Da müssen wir auch einen Unterschied machen. Wir stellen so gerne religiöse Thesen auf, um da mitzukämpfen. So machen es viele religiöse Gemeinschaften, Denominationen, Religionen. Aber diese Thesen nützen nichts. Wir brauchen die Gebote Gottes und wir müssen danach gehen, was im Herrschaftsbereich Gottes erlaubt ist und nicht, was irgendwelche Menschen oder religiösen Führer der Welt schreiben. Und er schreibt hier in Vers 4, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose sind eingeschlichen. In den Leib Christi, Gottlose nennt er sie jetzt, welche die Gnade, sie hat also die Gnade erfahren, die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren. Wenn du Zügellosigkeit, das heißt, der Herr will uns lenken durch seinen Geist, durch seinen Wort. Aber wenn wir uns von jemand anders lenken lassen, von unseren eigenen Lüsten, von unseren eigenen religiösen Vorstellungen, dann trifft das Wort zu. Wir sind zügellos. Ordnen uns nicht unter. Wir sind nicht mehr Gottes Ordnungen untertan. Wir sind außerhalb, befinden uns, arbeiten, leben außerhalb der Herrschaft Gottes. Obwohl Gott uns ausruft, herrsche über deine Feinde, also bewahre deinen Herrschaftsbereich. Und ich möchte zurückgehen zu dem Text, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus damit verleugnen. Und dann schreibt er, ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon alles wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hat, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Und jetzt kommt das, worauf ich hinaus will, und dass er die Engel der Urzeit, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten. Und wir wissen, es war Satan, es war Luzifer, sondern ihre eigene Behausung verließen für das Gericht des großen Tags mit ewigen Fesseln unter der Finsternis bewahrt hat. Wie Sodom und Gomorra und die anderen umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht, also Pornografie, bis zum äußersten Trieben anderen Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft, lästern Mächte. Es erinnert mich sehr gut an meine Anfangszeit als ich mit Gott ging, als er mir seinen Geist ging. Ich war hungrig, ich las viele Bücher, auch Bücher von Predigern und hatte diese Bücher in der Hand. Und diese Prediger predigten, habe Träume. Lebe deine Träume, lass deine Träume lebendig werden. In der Zwischenzeit weiß ich schon lange, dass das ganz gefährlich ist. Gott kann sehr wohl in Träumen zu uns reden. Aber dann kommt die Initiative von Gott. Wenn aber die Initiative von uns auskommt, Gott, gib uns Träume, Gott, gib uns Träume, dann kann es sein, dass wir ganz andere Träume empfangen, die gar nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und ich habe das immer wieder erlebt in meinen 30 Jahren Dienstes für den Herrn, dass mir Menschen begegnet sind, Christen, die sagen, ich habe geträumt und warum segnet mich Gott nicht? Nun, aus diesem Grund brauchen wir Gottes geistliche Waffenrüstung. Wir brauchen die Gabe der Unterscheidung. Wir brauchen den Helm des Heils. Und darum ist es so wichtig, da drin eingeklinkt sein. Und ich möchte nun eins sagen. Es gab auch eine Phase, die ich erlebt habe, weil ich ja jahrelang im geistlichen Kampf war. Und da hat mir Gott etwas gezeigt, was sehr wichtig ist. Wir reden sehr viel über die geistliche Waffenrüstung. Aber wenn du schon mal in einer Burg warst und du hast diese eisernen Waffenrüstungen gesehen, die haben dann auch Ketten und haben Schnallen. Und wenn du die so auf der blanken Haut trägst, dann tut das sehr, sehr weh. Es kneift und zwickt. Und dann wirst du aggressiv. Und hier geht es darum, bevor du die geistliche Waffenrüstung anziehst, musst du etwas anziehen, nämlich die geistliche Unterwäsche. Und diese geistliche Unterwäsche des wahren Streiters Christi, ich habe damals in den 90er Jahren eine Broschüre geschrieben darüber. Und ich halte heute noch daran fest. Die geistliche Unterwäsche, denk an die Angora-Wäsche im Winter, lange Unterhosen. Denk an die Knieschoner, an warme Socken. Und wenn du darüber dann so einen Outfit anziehst aus Leder, aus Harnisch und Stiefeln, grobe, das brauchen wir einfach, sonst kneift es nicht. So heißt es hier nämlich in Kolosser 3,12, so zieht nun an, ich rede hier von der geistlichen Unterwäsche, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, zieht nun an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat. Und über dies alles zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid in einen Leib, seid dankbar. Vers 16, lasst das Wort des Herrn Christus reichlich in euch wohnen, lehrt und ermahnt einander, singt im Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern und den Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott den Vater durch ihn. Und tatsächlich, wir müssen unsere Blöße bedecken. Und die Blöße bedecken wir nicht gleich mit der Waffenrüstung. Die Blöße bedecken wir damit mit der Erkenntnis, nämlich 1. Mose 3,7. Da heißt es, sie erkannten, dass sie nackt waren. Wir stehen doch vor Gott in unserer Blöße da, in unserer Nacktheit. Er will uns doch überkleiden mit seinen Wesen. Doch vorher muss einfach alles eigene, selber gestrickte, religiöse, jede Form, jedes Wesen abgelegt werden. Und letztlich heißt es, zieht den Herrn Christus an. Vorher heißt es aber noch, das Verwesliche muss anziehen, das Unverwesliche. 1. Korinther 15, 53, 54. Denn alles, was wir aus dem Fleisch tun, hat ja gar keinen Bestand. Wir müssen das anziehen, was unvergänglich ist, das Geistliche. Darum sagt Römer 13, 14, zieht den Herrn Jesus Christus an. Denn wenn wir von Jesus überwunden sind, kämpfen nicht mehr wir, sondern Christus Jesus in uns. Das weiß der Teufel ganz genau. Und dann erst dürfen wir zur Waffenrüstung übergehen. Dann erst lesen wir das. In Epheser 6, 11 bis 13, zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und das ist das Entscheidende. Da müssen wir hinein, die ganze Waffenrüstung Gottes. Wie gesagt, es ist eine Waffenrüstung, die von Gott ist, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich ja nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, schreibt Paulus. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit, die in den himmlischen Regionen herrschen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Also es ist wirklich, es gibt böse Tage, das weiß doch jeder von uns. Und wir haben damit zu kämpfen. Wir haben ja auch noch nicht überwunden bis aufs Blut. Und ich möchte hier etwas einfügen. Vor ein paar Wochen hatte ich eine meiner Töchter besucht und ging dort bei ihr spazieren. Und plötzlich sah ich eine Vision. Ich betete zu Gott, Herr, offenbart dich mir. Und ich sah plötzlich über den Himmel, war wolkenloser Himmel, eine Front von Menschen stehen, in einer Reihe, aufgegliedert. Aber wie sahen die auf? Und dann hörte ich in mir leise die Stimme des Herrn, das ist mein Volk. Aber es war nicht eine begeisterte Stimme. Es war irgendwie eine, so ist es. Und was sah ich da? Ich sah da Menschen stehen, die hatten zum Teil, ein großer Teil von ihnen, überhaupt keine Röcke oder Beinkleider an, sondern standen von den Lenden herunter in der Unterwäsche da. Und dann waren einige, die hatten eine geistliche Waffenrüstung an. Die waren gekleidet eben wie geistliche Soldaten, so wie man das kennt hier eben, was ich gerade vorgelesen habe. Aber ein Großteil von ihnen hatte eben einfach lockere Kleidung, T-Shirts und manche eben gar keine Unterwäsche. Und nun lese ich hier dieses Wort, warum? Und da besteht ein Zusammenhang, Epheser 6, 14. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Also was war? Sie war nicht an den Lenden umgürtet mit Wahrheit. Sie hatten zwar irgendeine selber gebastelte Wahrheit an, aber sie war nicht in der Wahrheit Gottes angezogen, nicht gegürtet damit. Und das ist, was der Herr mir zeigte. Und auf der Rückfahrt diese Tage hatte ich auch ein Bild. Ich sah einen geistlichen Krieger, einen Engel, der ging sehr, sehr hoch. Und er hatte diese silberne glänzende Waffenrüstung an. Und ich sah dann, wie von der rechten Seite her eine schwarze Wolkenfront kam mit 6, 7 schwarzen Pfeilen. Und er nahm sein Schild des Glaubens, um sie abzuwehren. Natürlich war das von ihm ein Bild für mich. Und Gott wusste ja, welche Botschaft ich predige. Er sagt, wehrt ab die feurigen Pfeile des Bösen mit dem Großschild des Glaubens. Das steht hier, Vers 16. Vor allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Seid gestiefelt an euren Füßen mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium. Und habt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Nun, das Schwert des Geistes, es scheidet. Das haben wir immer wieder gehört und immer wieder gelernt. Und darum, wir müssen einfach von unserem seelischen Denken, von dem, wie die Seele den Menschen regiert oder beeinflusst durch Gefühle, das müssen wir unter das Wort Gottes stellen. Wir müssen wissen, was sagt Gottes Wort, damit wir nicht im Fleisch regieren, sondern im Geist. Gott hat uns sein Wort gegeben und die Vollmacht, das wissen wir, Lukas 9,1, Lukas 10,19. Und ich möchte nicht alles lesen, aber hier heißt es, dass er uns Vollmacht gegeben hat. Er gab seinen Jüngern Kraft und Vollmacht, Herrschaft über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Lukas 10, 19. Ich gebe euch die Vollmacht an, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt, Herrschaft des Feindes. Nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Jetzt muss ich aber dazu sagen, die Jünger damals waren noch nicht wiedergeboren. Und wir wissen, was die Schrift sagt. In Lukas 10, 17. Die 70 aber, die auch ausgesandt waren, kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Sie haben sich gefreut wie die Kinder. Und hier will Gott uns etwas sagen in der Passage. Da sprach er Folgendes zu ihnen. Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und er sagt ja, herrsche inmitten deiner Feinde. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Aber nun sagt er Folgendes. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Also freut euch nicht darüber. Und da kommen wir zu diesem Punkt, dass ich immer wieder in der charismatischen Szene erlebe, wie Leute stolz werden. Ich hatte auch damit zu tun. Dann das Gefühl, du bist was ganz, ganz super Auserwähltes. Gott ist mit dir, du wirst der Erste sein, der Größte sein. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen in Himmel geschrieben sind. Ich möchte hier etwas einfügen. Ich kannte einen Bruder, er lebt nicht mehr. Er starb relativ jung, mit so etwa 50 Jahren. Er sagte mir eines Tages, und das ist gut schon 20 Jahre her, oh, Dieter, wenn du wüsstest, sag ich, was willst du denn sagen? Sagt, weißt du, ich traue mir es dir gar nicht sagen. Ich bin einer der drei Auserwählten in Deutschland, die Gott ganz mächtig gebrauchen wird für die kommende Erweckung. Ich bin damals erschrocken. Er hatte da Offenbarungen, weil er diente auch in den Gaben. Und wir verloren einander aus den Augen und eines Tages bekam ich einen Brief von seiner Frau und sie teilte uns den Tod ihres Mannes mit. Er war nie zu dem gekommen, er hat nie das erreicht, was ihm scheinbar vom Herrn übermittelt worden war. Es war ein anderer Geist. Viele fallen durch den Missbrauch von Geistesgaben. Und der Herr sagt doch ganz klar, freut euch nicht darüber. Werdet nicht stolz. Überhebt euch nicht. Bloß weil ich euch Vollmacht auf Schlangen, Skorpione über alle Gewalt des Feindes gegeben habe. Und das ist ein Problem für Charismatiker. Und das ist genau das, dieser Hochmut, der von Satan kommt. In Jakobus 4, 6 bis 7 heißt es ja, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott. Also ganz deutlich, klipp und klar, der Bruder des Herrn sagt, unterwerft euch. Unterwerfen, ich denke da an diese Könige vor den Altar Gottes. Die warfen sich nieder vor ihren Thronen und legten ihre Kronen nieder. Das ist ein Unterwerfen. Unterstellt euch der Herrschaft Gottes. Und dann sagt er, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Nun, die Sünde von Luzifer war ja geistlicher Hochmut. Und wenn wir das näher wissen wollen, dann müssen wir nach Jesaja 14, 12 gehen. Da heißt es nämlich, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen. Und doch hattest du in deinen Herzen dir vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen, meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, mich niederlassen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten will ich mich gleich machen. Da haben wir's. Und ich weiß von Leitern, von großen Leitern, die gepredigt haben, Man kann es immer wieder hören und es ist sehr traurig. Ihr seid schon kleine Götter. Ihr seid schon Götter. Nun, ihr Lieben, das ist ganz, ganz gefährlich. Aber ich möchte auch hier einen Einwand bringen. Ich streite mich nicht gern rum. In der Schrift heißt es, du sollst keine Wortstreitigkeiten machen, aber ich möchte hier doch den Evangelikalen klar und deutlich sagen, schüttet das Kind nicht mit dem Bade aus. Gott gibt uns seine Gaben. Nirgendwo steht in der Bibel drin, dass sie aufgehört hätten. Aber es kommt darauf an, ob wir die Gaben anbeten oder uns Gott unterstellen. Die Gaben sind ein geistliches Hilfsmittel und wir brauchen es, damit wir überwinden können. Wir brauchen es für den geistlichen Kampf. Er gibt uns Vollmacht und ich habe Heilungen genug erlebt. Aber ich verherrliche nicht Heilungen, sondern ich verherrliche meinen Jesus Christus, meinen Jeshua HaMashiach, wie es im Hebräischen heißt. Paulus übte Vollmacht aus, im richtigen Sinn. Und zwar mit Elimas, den Zauberer. Und ihr wisst, wie es dann ging. Er ließ Finsternis über ihn fallen und er war eine Zeit lang blind. Er übte Herrschaft aus über die Frau mit dem Wahrsagegeist, Apostelgeschichte 16,16. Und Paulus wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Er fuhr aus zu derselben Stunde. Nun, Fakt ist, dass wir hier schon im Wort bleiben müssen. Und ich möchte jetzt auch hier zu einem Missbrauch kommen, über dem nämlich, wo, ja, es gibt Gemeinden in den USA und nicht nur in den USA, das ist ja überall, aber ich möchte das Thema nehmen, weil der Herr gesagt hat, ich gebe euch Vollmacht auf Schlangen und Skorpionen zu treten. Und dieser Missbrauch, der wird von etlichen kleinen Gemeinden in Amerika seit 1910 oder 20 herum wird das, dieser Missbrauch, nämlich Schlangen, giftige Schlangen in den Gottesdienst hineinzunehmen und mit ihnen zu tanzen, weil ja nach dem Wort Gottes uns Autorität gegeben wurde, Schlangen aufzuheben. Und hier habe ich eine Meldung vom 17.02.2014, die heißt, er predigte, bis die Schlange ihn biss. Und es war einer der bekanntesten Pastoren dieser Bewegung, Jamie Coots. Er war noch nicht alt, als er starb. Er wurde bekannt in den USA als Schlangenprediger in einer TV-Serie. Und dieser Pastor, eine Gemeinde in Middlesbrough in Kentucky, hantierte fast jedes Wochenende, wie auch manche Gemeindemitglieder, mit Giftschlangen, gemäß der Glaubensdoktrin, dass ein Biss ein Urteil Gottes sei, dem wahren Gläubigen jedoch keinen Schaden drohe. Aber am Samstagabend, in einem Gottesdienst, starb er, nachdem eine Giftschlange während des Gottesdienstes gebissen hatte. Man nennt diese Leute Snake Handlers. Und diese Leute sind im Hinterland der Appalachen, Kentucky, Tennessee, Virginia, Alabama verteilt und praktizieren es. Nun habe ich erst neulich ein Statement von seinem Sohn gehört, der gesagt hat, ich werde das weiterführen. Sie hören also nicht auf. Und wir sehen, wenn wir diese sogenannte von uns gegebene Vollmacht missbrauchen, steht Gott nicht dazu. Und Gott stand auch nicht zu Israel, obwohl sie die Bundeslade dabei hatten. Es ist so interessant, Gott hat sich nie geändert. Er möchte, dass wir in der Endzeit im Sieg leben, in seinem Sieg leben. Er will, und er hat es gesagt in Markus 16, 15 bis 20. Ich selber durfte erleben, bis auf den heutigen Tag, obwohl ich selber Krebs hatte, meine Frau Krebs noch in einer abgeminderten, abgeschwächten Form hat und einer meiner Söhne im Rollstuhl sitzt. Ich erlebe immer wieder noch, wie Gott die Kranken heilt. Aber ich mache nicht daraus ein Thema, dass Gott nur durch Handauflegung heilt. Oder wir müssen nicht mehr zum Arzt. Ich möchte mich Gottes Wort unterordnen. Er heilt, wann er will. Wie er will. Und letztlich ist es, dass wir sagen, Herr, ich ordne mich deine Herrschaft unter. Und ich will in deinen Willen leben. Wenn wir in die Endzeit gehen, dann sehen wir diese Thematik im Buch der Offenbarung 13,1. Da heißt es, dass aus dem Meer ein Tier aufsteigt mit 7 Köpfe, 10 Hörner, 10 Kronen und auf seinen Köpfen ein Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Bander und seine Füße waren wie die eines Bären und seine Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache, nämlich Satan, gab ihm seine Kraft und seine Thron und große Vollmacht. Du siehst genau hier das Gegenstück. Gott gibt seinen Kindern Vollmacht, Kraft und Herrlichkeit in einem bestimmten Rahmen, nämlich im Herrschaftsbereich Gottes. Und er möchte, dass wir Satan widerstehen. Das ist korrekt, weil auch Satan gibt seine Kraft, die er damals vom Herrn empfangen hat, gibt er jetzt weiter. Und hier kommen wir in den endzeitlichen Kampf hinein und das steht ja noch vor uns. Und hier lesen wir, und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt. Nun, wir sehen, dass auch Satan Wunder tun kann und heilen kann. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und was war dann? Sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an. Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Nun, und wem beten wir an? Wir beten den Herrn an. Auch er hat dir und mir Vollmacht gegeben nach seinem Wort. Und ich möchte dich aufrufen, handle danach. Sag, Herr, ich möchte es erleben. Ich möchte aber in deinen Spuren wandeln, nicht um der Vollmacht willen, sondern deshalb, weil meine Namen im Buch des Lebens angeschrieben sind. Ich will mit meinen Pfunden wuchern. Ich möchte in dieser Vollmacht dienen. Ich will über den Feind herrschen. Ich will nicht, dass die Sünde mich bestimmt, dass Fleischeslust mich beherrscht, dass mich Trieben hingebe oder falschen Lehrdoktrinen von Kirchen, von Päpsten. Es gibt ja nicht nur den Papst in Rom, sondern es gibt überall in den Kirchendenominationen kleine Päpste, die da herrschen, die ihre eigenen Gebote und Satzungen gegen das Wort Gottes hin aufrichten, so wie wir gehört haben. Und wir haben ja alle noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Und wir sehen, dass es Ärger werden wird. Und da kommt doch das Tier aus dem Meer. Und da heißt es, ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte 2 Hörner, gleich einen Lamm, redete aber wie ein Drache und es übte alle Vollmacht, Herrschaft des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und alle, die auf ihr wohnen, dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, dass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die Menschen, die auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das sie die Wunde von dem Schwert hatte und am Leben geblieben ist, ein Bild machen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Gehen wir weiter. Offenbarung 17,12. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Aber sie langen Macht und Herrschaft wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Da haben wir wieder das. Es geht ja um Herrschaft. Hier für das Reich Gottes. Du und ich, wir gehören zum Reich Gottes. Das ist ein anderes Reich. Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es kommt die Stunde seiner Herrschaft, wenn er hier zurückkommt. Für 1000 Jahre, um auf der Erde zu herrschen. Aber wir müssen ganz klar hier unterscheiden. Wir brauchen deshalb diese Vollmacht. Herrsche inmitten deiner Feinde. Denn Satan gibt hier diesen 10 Königen diese Vollmacht, damit sie gegen das Lamm kämpfen. Und sie selber nehmen diese Vollmacht an, weil es heißt, diese Könige, diese haben einen einmütigen Sinn, die sind eines Geistes in ihrer Sache, in ihrem Auftrag, in ihres Wunsches, in ihrem Programm. Und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft in dir. Das heißt, Kabasch, sie unterwerfen sich Satan. Und diese werden letztlich mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen. Gott sei es gedankt. Das Lamm wird sie besiegen, denn seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft. Niemand kann sie ihm nehmen. Der Herr hat durch sein Opfer auf Golgatha Menschen für Gott erkauft, dich und mich. Und der du die Botschaft jetzt hörst, überprüf dich. Lebst du im Herrschaftsbereich Gottes? Oder hat bereits schon der Fürst dieser Welt, der Herrschaft hat, über diese Welt? Denn er sagte damals, als er Jesus verführen wollte, er sagte, das alles ist mir übergeben und ich gebe, wem ich es will. Er ist der Fürst dieser Welt. Oder bist du bereits schon im Herrschaftsbereich des Feindes? Und wie kommt man hinein? Ich habe das heute durchgearbeitet mit euch. Durch Sünde geben wir Satan Raum. Wie viel Zeit übergeben wir Gott, dass er uns lehren kann, dass wir mit ihm reden können, Gemeinschaft haben können, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, Gemeinschaft mit dem Wort Gottes. Die Kraft Gottes ist jetzt da. Und ich könnte jetzt weinen, weil ich das Verlangen Gottes spüre. Das Verlangen Gottes nach seinem Volk. Der Herr sagt, ich will dich stärken, ich will dich kräftigen. Werde gegründet, habe Gemeinschaft mit mir und mit meinem Geist, Gemeinschaft mit meinem Wort. Und die ihren Gott kennen, werden sie stark erweisen und entsprechend handeln. Und der in ihnen ist stärker als der, der in der Welt ist. Denn er ist der Herr der Herren und der Könige und mit ihm. Und jetzt kannst du dich fragen und ich mich. Und das frage mich immer wieder und ich stelle es fest. Mit ihm sind die Berufenen, die Auserwählten und die Treuen. Andere Übersetzung sagt Gläubigen. Aber wir wissen, dass die Dämonen auch glauben und zittern. Schon in Daniel 7,27 prophezeite aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Halleluja! Amen! Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Herr, ich komme jetzt zu dir. Segne dieses dein Wort an allen, die da hören. Herr, du bist es, der die Herzen prüfst. Du kennst unser Herz. Gib uns ein gehorsames Herz. Öffne uns die Ohren zu hören. Öffne uns die geistigen Augen, dass wir sehen, dass was wir erkennen, was um uns herum vorgeht, dass die Finsternis konstant zunimmt, aber auch gleichzeitig, dass dein Licht in uns zunehmen will. Versiegle die Botschaft in unseren Herzen und Herr, dass jeder deiner Kinder dich einlädt und sagt, Herr, mächtiger Herrscher, herrsche du in mir durch deinen Geist, herrsche in mir. Beherrsche mich, verfüge über mich, denn ich gehöre zu dir. Du hast mich erkauft, ich bin dein Knecht und ich bin hier, um deinen Willen zu tun. Und wenn ich das weiß und mich für dich öffne, niemand kann mich aus deiner Hand rauben. Denn du bist stärker,
Du hast mir Vollmacht gegeben, über alle Feinde zu herrschen. Gib mir einen wachsamen Geist und ein freudiges Herz, dir nachzufolgen, denn wir sind Söhne und Töchter des himmlischen Zion. Versiegle das heute in deinen Herzen, der du die Botschaft hörst. Mache es fest in dir. Lasst uns gemeinsam in diese Zeit hineingehen und lasst uns Licht sein, indem wir dem Licht in uns Raum geben. Und Gott wird seinen Willen durch dich und durch mich vollbringen. So sei es. Amen, Amen, Amen.